Wollt ihr die Welt verändern?
Ja.
Wollt ihr die Welt verändern?
Ja.
Ja. Das ist immer so eine Sache, wenn der auf der Bühne vom Publikum irgendwas will. Versucht zu animieren. Ich sage euch was, ich will euch überhaupt nicht animieren. Kann ich gar nicht. Bin kein guter Entertainer. Aber ich hab eine Frage, eine ehrliche Frage. Willst du die Welt verändern? Aber für wen hältst du dich? Für wen haltet ihr euch? Für wen hältst du dich? Diese zwei Fragen, willst du die Welt verändern? Und für wen hältst du dich? Und Fragen aus dem Film Königreich der Himmel. Ich glaube, das sind die zwei zentralen Fragen an einen Helden. Und heute sprechen wir über Helden, über die Helden der Bibel. Wir sind in der Predigtserie, die Bibel hat vor 4 Wochen angefangen. Wir hatten es über die Bibel, über die Weisheit der Bibel. Letzte Woche haben Markus und Nicole über Frauen der Bibel gesprochen. Und von Markus und Nicole darf ich auch ganz herzlich Grüße ausrichten. Sie sind heute in Hannover, tun Dienst dort in der Elim-Gemeinde. Und heute sprechen wir über die Helden der Bibel. Aber bevor wir jetzt einfach loslegen und irgendwelche Namen hier zitieren, müssen wir erstmal klären, welche Helden gibt es und was zeichnet eigentlich einen wahren Helden aus? Und aus meiner Sicht gibt es 3 Arten von Helden. Das ist der scheinbare Held, das ist der versagende Held und es ist der wahre Held. Meine Mama sagt hin und wieder zu mir, Held. Ich finde, meine Mama ist auch ein bisschen leicht zu beeindrucken, aber ist egal. Wann immer sie Held zu mir sagt, fühlt sich das gut an. Genau. Also meine Frau sagt auch Held zu mir, aber schwäbisch. Schön sparsam mit dem Wort. Das gibt's nicht immer. Da muss schon eine Leistung dann dahinter stehen. Aber bei einer Aktion letztes Jahr von mir, da waren sich die beiden einig, was wohl eine Heldentat gewesen ist. Und ich bin letztes Jahr mit dem Fahrrad über die Alpen gefahren, habe also so einen Alpencross gemacht und das war wohl heldenhaft. Ich habe auch so ein Bild mitgebracht. Genau, also vor dem Gardasee, das heißt, wir sind von der Zugspitze an Gardasee gefahren. Und genau, auf dem Foto kann ich lachen, aber zwischendurch war mir überhaupt nicht zu lachen zumute. Ja. Okay, aber ich denke, dass ich diese Heldentat eigentlich in so die erste Kategorie einordnen lässt. Wir schauen mal den scheinbaren Held an. Ein scheinbarer Held vollbringt großartige Taten, hat aber dabei eigene Interessen im Sinn beziehungsweise verfolgt egoistische Ziele. Also ich frage mal ein bisschen kritisch nach. Wer hat was von dieser Alpenüberquerung? Und was hat diese Alpenüberquerung geändert? Also nichts. Also es war mein Wunsch, es war mein Ziel, mir hat es was gebracht und dem Guide, weil der hat noch Geld von mir gekriegt. That's it, das war's. Sonst hat es nichts gebracht. Und es gibt viele Helden, es gibt so viele bekannte Persönlichkeiten und ich nenne hier jetzt extra keine Namen, aber wenn wir in den sportlichen Bereich schauen, es gibt so viele, die... Also ausgezeichnete Sportler, die Rekorde aufgestellt haben oder was weiß ich. Wenn du in den künstlerischen Bereich schaust, es gibt so viele Stars, also Musikstars oder Darsteller, Filmdarsteller. Und wenn du in den wirtschaftlichen Bereich schaust, es gibt so viele Unternehmer, Manager oder auch Firmengründer. Aber so oft ist die Motivation die der eigene Profit oder der eigene persönliche Ruhm. Oder beides. Die Welt urteilt dem Scheine nach. Das ist ein Zitat von Goethe. Genau, und oft haben wir einfach nur diese Dinge vor Augen. Kommen wir schon gleich zu dem zweiten Held, der versagende Held. Also ein versagender Held ist in meinen Augen ein wahrer Held, der zum scheinbaren Held wird. Ein versagender Held ist jemand, der zunächst mit guten Absichten und den richtigen Motiven unterwegs ist und auch danach handelt, mit der Zeit aber vom rechten Weg abkommt. Ja, und jetzt reden wir heute über die Helden der Bibel. Aber auch in der Bibel gibt es diese Art von Helden. Ich mag nicht viel Zeit an diesem Punkt mit euch verbringen, aber mir ist wichtig, dass wir das Prinzip verstehen, was hinter so einem versagenden Held steckt. Ja, welche Person ist denn nun ein versagender Held? Also für mich persönlich ist es König Salomo. Ja. König Salomo war der Sohn von König David und er hat ein gutes Königreich von David übernommen. Und Salomo war der König, der zu Anfang seiner Herrschaft von Gott gefragt wurde, was wünschst du dir von mir? Also manchmal spielen wir das bei uns in der Familie und wenn ich die Kinder frage, wenn du einen Wunsch hättest, was würdest du dir wünschen? Dann sagt Elias, da würde ich mir eine Wunschmaschine wünschen, weil dann könnte ich mir so viel wünschen, wie ich wollte. Ah, ganz schön clever. Aber diese gute Fee, die gibt es ja normalerweise nicht. Dass jemand kommt und fragt, wünscht dir irgendwas und es geht in Erfüllung, gibt es nicht. Aber bei Salomo kam Gott und hat gefragt, was wünschst du dir von mir? Hast einen Wunsch frei. Und König Salomo sagt, ich wünsche mir Weisheit, um dein Volk gerecht regieren zu können. Und dieser Wunsch, der hat Gott so gefallen, dass er gesagt hat, ich erfülle dir deinen Wunsch, Salomo, aber weil du dir Weisheit gewünscht hast, kriegst du noch Macht und Reichtum dazu. Und so kam es. Salomo war weise, er war mächtig und er war reich ohne Ende. Das ist also das Nonplusultra im Quadrat mal 10. Das ist die Superlative. König war er auch noch. Mehr geht nicht. Und Salomo war eine ganze Reihe an Jahren so unterwegs, wo er den Tempel aufgebaut hat, Jerusalem groß gemacht hat, einfach seine Königsherrschaft gefestigt hat. Von vielen Teilen der Welt oder von viele damalige Könige kamen zu ihm, um ihm die Treue zu schwören, um von seiner Weisheit zu lernen, um ihm wertvolle Geschenke zu machen. Die Bibel sagt, dass kein klügerer Mensch nach Salomo gelebt hat. Aber dieser ganze Reichtum und Einfluss, der hat ihm auch diese 1000 Frauen eingebracht. 1000 Frauen. Also, ich habe eine Frau. Ich schwöre. Ich habe eine Frau. Und manchmal denke ich, ich werde ihr mit meiner Zeit und mit meiner Aufmerksamkeit nicht gerecht, so wie sie es verdient hätte. Jetzt hat Salomo 1000 Frauen. Also nur kurz zum Größenvergleich. Wenn er sich jeden Tag mit einer verabreden würde, würde Dame A so ungefähr nach 3 Jahren wieder drankommen für einen Tag. So. Und ich denke, also die Ernsthaftigkeit in diesem Gedanken liegt da drin, wo ich dachte, wie ernst kann Salomo seine Frauen genommen haben? Also ich dachte eigentlich immer, nicht arg ernst, wie soll das gehen? Wie soll das gehen? Aber es muss anders gewesen sein. Ich glaube, sie hatten einen großen Einfluss, weil diese Frauen kamen nicht aus dem Volk Israel, sondern sie kamen von anderen Völkern. Und sie haben ihre Bräuche, sie haben ihre Sitten mitgebracht, sie haben ihre Religionen mitgebracht und auch ihre Götter und Götzen. Und da gab es Frauen, die gesagt haben, Salomo, das ist mein Gott, also ist es auch dein Gott. Und das hat König Salomo nicht kalt gelassen, sondern mit der Zeit hat er mehr und mehr Tempel bauen lassen für Götter, für Götzen und hatte daran Anteil. Das heißt, wie er einst seine Königsherrschaft startete, mit einem reinen Herz, mit reinen Motiven, das Volk gerecht vor Gottes Augen zu führen, das hat sich verloren, weil sein Herz einfach zerteilt war. Es war geteilt in richtig und in falsch. Es war nicht mehr rein. Und nicht nur Salomos Herz war geteilt und zerteilt. Das hat sich wiedergespiegelt im ganzen Land und letztendlich auch in seiner Königsherrschaft. Israel ist danach Stück für Stück für Stück zerfallen. Das heißt, der versagende Held ist ganz einfach, versagt in seiner Mission, versagt in seiner Vision, hält nicht dem Kurs stand, den er eingeschlagen hat. Kommen wir zum dritten, zu dem wahren Held. Und es gibt 5 Eigenschaften, die so einen wahren Held wirklich auszeichnen. Die 5 Eigenschaften sind die: Ein wahrer Held erkennt eine Not, eine Bedrohung oder eine Ungerechtigkeit und ist persönlich davon ergriffen. Zweitens, er akzeptiert die Not nicht, sondern er stellt sich aktiv gegen sie. Also empathisch, tapfer. Im dritten nimmt ein wahrer Held Hilfe an. Er nimmt Gottes Hilfe an und er macht anderen Mut. Er ist also demütig und mutig zugleich. Viertens, er überwindet siegreich die Not, die Bedrohung oder die Ungerechtigkeit. Er ist siegreich. Und der 5. Schritt, er erwirkt durch seinen Sieg einen Durchbruch, der für Menschen einen nachhaltig verbesserten Zustand hervorbringt. Ja, die Helden der Bibel. Ich möchte diese 5 Eigenschaften mal nehmen wie so eine Schablone. Und ich würde gerne diese Schablone mal gerne an 2 Persönlichkeiten und an ihre Taten gerne anlegen. Und unser erster Held, unsere erste Persönlichkeit ist Nehemia. Nehemia war Jude und er lebte in der babylonischen Gefangenschaft. Also die Babylonier waren damals die Weltherrschaft. Und sie haben Jerusalem eingenommen, die Oberschicht mitgenommen in die Gefangenschaft. Und dann gab es irgendwann einen Weltherrschaftswechsel. Die Perser haben gegen die Babylonier gewonnen. Und so kam es, dass die Juden immer noch in Gefangenschaft waren. Nehemia war einer dieser Juden dort in der babylonischen Gefangenschaft und diente aber dann dem ersten persischen König Artasta. Er war Mundschenk des Königs und ich nehme euch jetzt mal ein bisschen in die Geschichte von Nehemia mit rein. Dies sind die Erlebnisse Nehemias. Im Monat Kislev des 20. Jahres hielt ich mich in der Burg Susa auf. Da bekam ich Besuch von Hanani, einem meiner Brüder und einigen Männern aus Juda. Ich erkundigte mich nach den Juden, welche die Gefangenschaft überlebt hatten, und fragte nach Jerusalem. Sie antworteten mir: Die Leute, die in die Provinz Juda zurückgekehrt sind, leben in großer Not und Bedrängnis. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Im ersten Schritt sind beide Bedingungen erfüllt. Es gibt eine Not, Nehemia erkennt die, aber sie ist ihm nicht egal, sondern sie trifft ihn total. Und in dieser Betroffenheit fasst sich Nehemia einen Plan, bespricht ihn mit Gott und sagt, ich will diesen Zustand ändern. Und Gott, wenn dir dieser Plan gefällt, dann gib mir die Möglichkeit, beim König zu reden. Und diese Gelegenheit kommt. Irgendwann ist Nehemia wieder vor dem König, er dient ihm. Da sprach der König zu mir. Jetzt zweiter Schritt. Warum siehst du so traurig aus? Du bist doch nicht krank. Dann kann dies nur eins bedeuten, dass du Kummer in deinem Herzen hast. Ich erschrak zutiefst und erwiderte dem König, lang lebe der König. Aber warum sollte ich nicht traurig sein? Die Stadt, in der meine Vorfahren begraben sind, liegen in Trümmern und ihre Tore wurden verbrannt. Da fragte mich der König, was erbittest du von mir? Ich flehte zu dem Gott des Himmels und antwortete, wenn es ihrer Majestät gefällt und wenn sie an mir, ihrem Diener, Gefallen gefunden haben, dann bitte ich sie, mich nach Juda zu schicken, um die Stadt, in der meine Vorfahren begraben liegen, wieder aufzubauen. Und hier unternimmt Nehemia den ersten Schritt, wo er sich dieser Not entgegenstellt. Er spricht vor dem König, und zwar als Bittsteller. Es fängt als Bittsteller an. Wir kommen zum dritten Schritt. Ein Held nimmt Hilfe an und macht anderen Mut. Das Gespräch zwischen Nehemia und dem König geht weiter. Wenn es ihrer Majestät recht ist, dann gebe man mir Briefe an die Statthalter westlich des Euphrat mit, damit sie mich durchziehen lassen, bis ich nach Juda komme. Außerdem an einen Brief an den Verwalter der königlichen Wäldern, damit er mich mit Holz versorgt. Und so geht's weiter. Und dann sagt er, wenn es ihrer Majestät gefällt und wenn sie an mir, und weil die gütige Hand meines Gottes über mir war, gewährte mir der König diese Bitten. Das heißt, Nehemia ist nicht stolz und er macht auch nicht alles alleine. Nehemia reist dann nach Jerusalem, der König lässt ihn ziehen und dort in Jerusalem schaut er sich den ganzen Zustand der Stadt, der Mauer und des Volkes an. Und dann nimmt er das Volk zusammen und er spricht zu ihnen. Ihr seht das Elend, in dem wir uns befinden. Jerusalem ist verwüstet und seine Tore sind niedergebrannt. Kommt, lasst uns die Stadtmauer Jerusalems wieder aufbauen, damit wir nicht länger ein Gespött sind. Und ich erzählte ihnen, wie Gott seine gütige Hand über mich gehalten hat und auch was der König zu mir gesagt hatte. Daraufhin antworteten sie mir, wir wollen anfangen und bauen. Nehemia kommt also in diese hoffnungslose Situation rein und macht Mut. Und er sagt noch was zu ihnen. Er sagt, und ich sah mich um, trat vor die vornehmen Bürger und die Oberhäupter der Stadt und das übrige Volk und sagte zu ihnen, fürchtet euch nicht vor unseren Feinden. Denkt an den Herrn, der groß und furchtbar ist und kämpft für eure Freunde, für eure Familien und für euer Zuhause. Ich finde, das kann man sich so richtig gut vorstellen nach dem Trailer, den wir vorhin gesehen haben. So eine verlorene Stadt und da kommt einer und macht diesem Volk einfach wieder neue Hoffnung und neuen Mut. Okay, schauen wir uns den vierten Schritt an. Ein Held überwindet siegreich. So arbeiteten wir vom Beginn der Morgendämmerung an, bis abends die Sterne wieder sichtbar waren. Die ganze Zeit stand die Hälfte der Männer mit dem Speer in der Hand Wache. Darüber hinaus forderte ich damals alle auf, über Nacht in Jerusalem zu bleiben. Auf diese Weise konnten sie und ihr Gefolge nachts Wache stehen und tagsüber arbeiten. In dieser Zeit kam keiner von uns je aus seinen Kleidern heraus. Als der Bau der Mauer abgeschlossen war und unter meiner Leitung die Torflügel in die Tore eingesetzt worden waren, wurden die Torhüter, Sänger und Leviten ernannt. Zum Schluss war dieser Sieg da. Die Mauer war fertig, die Tore hingen. Das Volk war wieder sicher. Aber haben wir dem Vers gerade zugehört? Dieser Sieg hat richtig was gekostet. Ich weiß nicht, ob du schon mal richtig auf einem Bau, auf einer Baustelle gearbeitet hast. Vielleicht hast du schon mal im Vorschlaghammer eine, eine Wand irgendwo rausgehauen oder du hast mal mit Mörtel und Steinen eine hochgezogen, vielleicht bei deinem eigenen Haus, vielleicht hier drüben auf der Baustelle. Aber wenn du das schon mal gemacht hast, dann weißt du, abends steht die Hose vor Dreck, auch wenn du draußen bist. Und hier steht, dass sie die ganze Zeit über nicht ihre Kleider gewechselt haben. Dieser Sieg hat was gekostet. Da gab es kein Schwimmbad und keine Dusche und keine Sauna zum Relaxen. Und tagsüber und nachtsüber haben sie wache gestanden und tagsüber ging es weiter. Wenn du dir das anschaust, die Leute waren schon am Ende ihrer Kräfte und dann hätten die mir nochmal die Hälfte davon abgezogen, die wache standen und die anderen haben gearbeitet. Dieser Sieg hat was gekostet. Aber kommen wir zum fünften Schritt. An diesem Tag wurden viele Opfer dargebracht und es wurde gefeiert. Denn Gott hatte ihnen allen Anlass zu großer Freude gegeben. Auch die Frauen und Kinder nahmen an der Feier teil und die Freude in Jerusalem war weithin zu hören. Wisst ihr, Nehemia hat nicht nur eine Mauer gebaut, sondern Nehemia hat Gottes Ordnungen in Israel wieder eingeführt. Er hat die Gottesdienste wieder eingeführt. Er hat erreicht, dass die Israeliten sich untereinander die Schulden erlassen haben, weil auch dort, selbst in dieser Not, haben noch die Reichen die Armen unterdrückt, die Äcker verpfändet und so weiter. Damit hat Nehemia aufgeräumt. Und das meine ich mit diesem dritten Schritt. Ein Sieg ist nicht nur ein punktueller Sieg, sondern durch das, was Nehemia gemacht hat, war es ein ganzer Durchbruch für das Volk. Für das Volk in Jerusalem ging es auf einem ganz anderen Niveau weiter wie vorher. Es war nicht nur punktuell, sondern es ging ganz anders weiter. Und es ist mir wichtig, dass wir heute Morgen nicht nur viele Namen aus der Bibel vorlesen, von den Helden, sondern mir ist vielmehr wichtiger, dass wir die Prinzipien verstehen, die hinter diesen Helden stehen. Und deshalb würde ich diese Schablone, dieser fünf Eigenschaften nochmal gern an eine zweite Person anlegen. Und wenn wir über Helden der Bibel sprechen, dann kommen wir nicht drum rum, um einen zu sprechen. Da gab es diesen kleinen Jungen auf dem Feld, hat die Hirten gehütet. Und der hatte eine Verabredung mit dem da. Dem Goliath. Komm, wir gehen auch hier mal zusammen in diese Geschichte rein. David überließ die Schafe der Obhut eines Hirten und machte sich mit den Geschenken früh am Morgen auf den Weg, wie sein Vater es ihm befohlen hatte. Er traf gerade im Lager ein, als das Heer mit Geschrei und Schlachtrufen in den Kampf zog. Schon bald standen sich die Schlachtreihen der Israeliten und Philister gegenüber, Heer gegen Heer. David ließ sein Gepäck bei der Lagerwache und lief zu den Schlachtreihen hinaus, um seine Brüder zu begrüßen. Während David mit der Lagerwache sprach, sah er, wie Goliath, der Philister aus Gat, aus den Reihen der Philister als einzelner Krieger hervortrat und wieder, wie zuvor, die gleichen Worte sagte, sodass es David hören konnte. Sobald die Israeliten ihn erblickten, liefen sie vor Angst davon. Da ist die Notsituation. Denn das ging schon tagelang so. David fragte ein paar Männer, die in seiner Nähe standen, was bekommt der Mann, der diesen Philister tötet und der Schande für Israel ein Ende setzt? Denn wer ist dieser Philister überhaupt, dass er es wagt, das Herr des lebendigen Gottes zu verhöhnen? Und hier ist die Situation, wo David das persönlich annimmt. Im Schritt 2, ein Held akzeptiert die Not nicht. David sagt zu König Saul, mach dir keine Sorgen mehr. Ich werde mit dem Philister kämpfen. David stellt sich gegen diese Not. Und wir schauen mal im Schritt 3. Nimmt Gottes Hilfe an. Und wir lesen mal. Aber Saul entgegnete: Es ist völlig ausgeschlossen, dass du gegen diesen Philister kämpfst. Du bist noch ein Junge und er schon von Jugend auf ein Krieger. Aber David gab nicht nach. Ich hüte die Schafe meines Vaters, sagte er. Wenn ein Löwe oder ein Bär kommt, um ein Lamm aus der Herde zu rauben, dann verfolge ich ihn, schlage auf ihn ein und reiß ihm das Land aus dem Maul. Wenn dann das Raubtier mich dann angreift, packe ich es an der Mähne und schlage es tot. Das habe ich schon mit Löwen und Bären gemacht und so wird es auch diesem Philister ergehen, denn er hat das Heer des lebendigen Gottes verhöhnt. Der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und des Bären gerettet hat, wird mich auch vor diesem Philister retten. David hat keinen Höhenflug, sondern er weiß, dass es nicht seine eigene Kraft ist, sondern er weiß, dass Gott hinter ihm steht. Jetzt kommt die Lieblingspassage, Schritt 4. Ein Held überwindet siegreich. Komm, wir lesen mal. Der Philister trat David entgegen. Sein Schildträger ging ihm voran. Er schnaubte verächtlich über diesen gut aussehenden Jungen. Bin ich ein Hund, rief er David zu, dass du mit einem Stock auf mich zukommst? Komm herüber, ich werde dein Fleisch den Vögeln und den wilden Tieren vorwerfen. Doch David rief zurück: Du trittst mir mit Schwert, Speer und Wurfspieß entgegen. Ich aber komme im Namen des Herrn, des Allmächtigen, des Gottes, des israelitischen Heeres, das du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich besiegen und ich werde dich töten und dir den Kopf abhauen. Dann werde ich die Leichen deiner Männer den Vögeln und wilden Tieren vorwerfen und die ganze Welt wird wissen, dass es einen Gott in Israel gibt. Und jeder wird wissen, dass der Herr keine Waffen braucht, um sein Volk zu retten. Es ist sein Kampf, der Herr wird euch in unsere Hände geben. Für wen hält sich David? Für wen hält er sich? Das sagt er zu diesem Riesen und auf beiden Seiten standen die Heere. Alle haben es gehört. Das ist die Frage nach der Identität. Und die hat David geklärt. David weiß, dass er zu Gott gehört und dass Gott für ihn ist. Er weiß es und er weiß es und er weiß es. Als der Philister sich auf ihn zubewegte, um ihn anzugreifen, lief David ihm rasch entgegen. Er ergriff seine Hirtentasche, holte einen Kiesel heraus und schleuderte ihn dem Philister an die Stirn. Der Stein bohrte sich in seine Stirn und er fiel mit dem Gesicht voran an den Boden. So triumphierte David nur mit einem Stein und Schleuder über den Philister, besiegte und tötete ihn. Und weil er kein Schwert dabei hatte, lief er hinüber, zog das Schwert des Philisters aus der Scheide, tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Als die Philister sahen, dass ihr stärkster Mann tot war, flohen sie. David überwindet siegreich. Aber auch hier gibt es noch einen fünften Schritt. Die Männer von Israel und Juda stimmten ein Siegesgeschrei an, setzten ihnen nach und verfolgten ihre Feinde bis nach Gad und vor die Tore Ekron. Dann kehrten die Israeliten um und plünderten das Lager der Philister. Auch hier war der Sieg von David nicht ein einzelner punktueller kurzer Sieg, sondern es war ein Durchbruch, der eine ganze Schlacht entschieden hat. Und diese Schlacht war damals entscheidend. Es hat den Israeliten einen großen Freiraum wieder gebracht durch diese Bedrohung der Philister. Also auch hier ging es hinterher für viele Menschen anders weiter wie vorher. Und das sind die fünf Eigenschaften, einen wahren Helden ausmachen. Er erkennt die Not, eine Bedrohung oder eine Ungerechtigkeit und ist persönlich davon ergriffen. Er akzeptiert nicht die Not, sondern stellt sich tapfer entgegen. Er nimmt Gottes Hilfe an, macht anderen Mut. Er überwindet siegreich die Not oder die Ungerechtigkeit oder die Bedrohung und er wirkt durch seinen Sieg einen Durchbruch, der für Menschen einen nachhaltig verbesserten Zustand hervorbringt. Und das ist bei vielen, vielen Helden der Bibel so. Gideon mit 300 Mann, bewaffnet mit einer Fackel und einem Tonkrug gegen ein riesengroßes Heer. Josua bekommt den Auftrag, das Volk Israel in das verheißene Land zu führen, dort das ganze Land einzunehmen. Königin Esther erkennt, dass eigentlich durch einen Hinterhalt ein Völkermord im Gange ist. Sie geht vor den König unaufgefordert, riskiert ihr Leben, aber verhindert letztendlich diesen Völkermord. Jonathan, Deborah, Elia, Elisa, Josef, Mose, Daniel. Die Liste ist lang. Du und ich als wahre Helden. Helden haben keine Superkräfte. Und Helden können auch nicht fliegen. Helden können sich nicht plötzlich von einem Zustand in den anderen verwandeln. Helden sind ganz normale Menschen, die ihre Angst und oder ihre eigenen Interessen überwunden haben und sich zum Wohl von anderen Menschen einsetzen. Unser Sohn, der Noam, und sein bester Freund, der Dani, die sind so begeisterte Fußballer. Und zu der Begeisterung als Fußballer gehört auch das Sammeln von so kleinen Fußballkarten. Und schon ein, zwei Jahre her hat er mir mal ganz stolz seine Sammlung an Fußballkarten gezeigt. Und beim Durchschauen dieses Heftes ist mir was aufgefallen. Ich muss sagen, das hat mich berührt. Ich habe euch mal so eine Fußballkarte mitgebracht. So sehen die aus. Aber da steht für mich was Entscheidendes drauf. Und zwar ganz links unten. Game Changer. Im Sport oder im Fußball gibt es offensichtlich Spieler, die sitzen vielleicht auf der Ersatzbank. Aber wenn der Trainer dann dem Spiel zuschaut und sagt, das läuft nicht so. Das läuft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, dieses Spiel. Dann macht er eine Einwechslung und er bringt einen Game Changer. Mit der Aufgabe, vielleicht mit einer veränderten Strategie, das Spiel zu drehen. Ich kann mich erinnern, die Weltmeisterschaft, weiß nicht, Endspiel Deutschland gegen Brasilien. Wir haben alle mitgefiebert. Ich glaube, es war die 75. Minute, also es ging schon dem Ende entgegen und es stand 0-0. Und Jogi Löw bringt Mario Götze. Und ich habe die Szene immer noch vor Augen. Der war ein paar Minuten drin, dann kriegt er einen Ball, nimmt ihn mit der Brust an. 1-0 Deutschland. Game Changer ändern den Spielverlauf. Game Changer ändern den Verlauf des Lebens. Helden sind Game Changer, die die Welt zum Besseren verändern. Ich möchte aus Respekt vor diesem Thema, aus Respekt anderen Menschen gegenüber, die ihr Leben wirklich in den Einsatz oder in andere Menschen investieren, und ich möchte aus Ehrfurcht vor Gott immer auf die Knie gehen, und ich möchte euch bitten, dass ihr mal die Augen schließt. Denn wir haben hier jetzt einen besonderen Moment in Gottes Gegenwart. Und wenn du willst, dann lade ich dich ein, mir es gleich zu tun. Aber wir möchten jetzt beten. Jesus, du siehst, dass wir hier vor dir sind. Jesus, wir danken dir für dein Wort. Und Jesus, ich bitte um Vergebung, wo ich vielleicht auch mal versagt habe, wo ich deine Absichten vielleicht verlassen habe. Jesus, wir bitten um Vergebung, da wo wir nicht Helden waren, wo du uns als Helden haben wolltest. Und Jesus, wir kommen neu vor dich, Jesus, und wir bitten dich um deine Gnade und um deine Kraft, Jesus, die uns hilft, deinen Auftrag, den du uns gegeben hast, zu erfüllen. Dass wir für dich und dein Reich Game Changer in dieser Welt sind. Dass wir für dich Helden sind und den Verlauf dieser Welt ändern. Ich bitte dich, Jesus, um deine Gnade und um deine Kraft. In dem Glauben und in dem Namen Jesus sage ich, erhebt euch als Helden. Erhebt euch als Helden. Erhebt euch als Helden.